Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Ein schweres Nachbeben erschüttert die Abruzzen und die Opferzahl des starken Erdstoßes von gestern ist unterdessen auf rund 180 gestiegen. Im Tagesgespräch Fragen dazu an Domenico Giardini, den Leiter des Schweizerischen Erdbebendienstes. Die USA wollen ihre Armee umbauen zur riesigen Anti-Terror-Truppe. Die Stadt Zürich rutscht in die roten Zahlen, zum ersten Mal seit 9 Jahren. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Die wichtigsten Nachrichten zuerst im Überblick, Stefan Wüthrich.
Ein starkes Nachbeben hat kurz vor Mittag die italienische Erdbebenregion um Aquila erschüttert. Nach ersten Angaben eines US-Erdbebeninstituts lag die Stärke bei etwa 4,8. Die Erschütterungen waren auch im etwa 100 Kilometer entfernten Rom zu spüren. Es ist unklar, ob das Beben neue Schäden verursacht hat. Nach dem schweren Erdbeben von gestern werden noch immer über 30 Menschen vermisst. Die Rettungskräfte suchen weiter nach Überlebenden. Bisher haben die Behörden 179 Tote gezählt. Außerdem sind nach neuesten Angaben 17.000 Menschen obdachlos geworden. Die Glückskette hat ein Spendenkonto für den Wiederaufbau eröffnet. Spenden können einbezahlt werden auf das Konto 10-15.000-6 mit dem Vermerk Erdbeben Italien. Außenministerin Micheline Galmiret hat in Istanbul den amerikanischen Präsidenten Barack Obama getroffen. Das Treffen im Rahmen einer UNO-Konferenz fand bereits gestern statt, wie es auf der Webseite des Weißen Hauses heißt. Dabei waren auch die Außenminister Armeniens und der Türkei, zwischen denen Galmiret vermittelt. Obama habe den Fortschritt in den armenisch-türkischen Beziehungen gelobt. Das Schweizer Außendepartement hat sich bisher nicht zum Treffen Galmirets mit Obama geäußert. Die Einkommen der Schweizer Bauern sind im letzten Jahr deutlich gestiegen. Das zeigt die Statistik der Forschungsanstalt Agroscope. Nach ihr wurden im Schnitt pro Betrieb gut 67.000 Franken erwirtschaftet. Das sind fast 10% mehr als im Vorjahr. Die Bauern erzielten bessere Preise für Schweinefleisch und Milch. Zudem wurde die Milchproduktion gesteigert. Auf der anderen Seite wurden Dünger und Kraftfutter teurer und die Direktzahlungen an die Bauernbetriebe gingen leicht zurück. Wer in der Schweiz Sozialhilfe bezieht, lebt oft allein und hat meist keine Arbeit. Paare mit Kindern dagegen leben oft an der Armutsgrenze, obwohl sie arbeiten. Das zeigt ein Vergleich der Armuts mit der Sozialhilfestatistik des Bundes. Und ein weiterer Befund: Wenn die Arbeitslosigkeit steigt, gibt es auch mehr Sozialhilfebezüger. Wenn die Arbeitslosigkeit jedoch wieder zurückgeht, sinken die Sozialhilfezahlen kaum. Die Stadt Zürich hat im vergangenen Jahr die Folgen der Finanzkrise deutlich gespürt. Nach 9 Überschussjahren musste sie erstmals wieder ein Defizit verbuchen. Statt des budgetierten Plus von knapp 60 resultierte ein Minus von rund 180 Millionen Franken. Ein Grund dafür: Bei den Unternehmen gingen die Steuererträge deutlich zurück. Sie lagen tiefer als erwartet, wie die Stadtregierung mitteilt. Trotz schlechtem Resultat im ersten Wahlgang gibt der Grüne Fernand Güsch sein Amt als Neuenburger Stadtrat nicht freiwillig preis. Er tritt zusammen mit 2 Sozialdemokraten zum 2. Wahlgang an. Sie wollen die linke Mehrheit in der Kantonsregierung halten. Die FDP, die bisher 2 Staatsräte hat, tritt mit 3 Kandidaten zum 2. Wahlgang am 26. April an. Im Landgericht von Landshut, nördlich von München, hat am Morgen ein Mann wild um sich geschossen. Er verletzte mehrere Menschen schwer und tötete sich selbst. Über den Hintergrund der Tat ist noch nichts bekannt. Die Polizei sprach anfänglich von 2 Toten. Viele Franzosen finden es in Ordnung, dass Arbeiter, die entlassen werden könnten, ihre Chefs als Geiseln nehmen. Das zeigt eine Umfrage der Zeitung Le Parisien. Fast jeder 2. hat demnach Verständnis für solche Aktionen. Auch linke Politiker zeigten Verständnis für Geiselnahmen aus Protest. In den letzten Wochen hatten in Frankreich Angestellte von verschiedenen großen Firmen Manager über Nacht festgehalten.
12.35 Uhr hier im Rendezvous berichtet unser Korrespondent gleich aus dem Erdbebengebiet in den Abruzzen über das Nachbeben dort und über die Betreuung der Zehntausenden von Obdachlosen, deren Verzweiflung und Hoffnung. Und nach eins das Tagesgespräch mit Domenico Giardini, dem Chef des Schweizerischen Erdbebendienstes, über das Erdbeben in seinem Heimatland. Die USA wollen ihr Geld für die Armee ganz anders ausgeben, viel weniger für komplizierte Waffensysteme, viel mehr für den Nahkampf gegen Terroristen. Dann, wie erkläre ich es meiner Tochter und wie soll das die Lehrerin machen? Sexualaufklärung als Problemzone. Und Klassenkampf auf Französisch. Missliebige Chefs werden gekidnappt, nicht wenige Franzosen applaudieren. So geht es weiter im Rendezvous nach Börsenzahlen, Wetterprognosen und Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.983 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 52,04 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,59. Das Wetter. Heute Nachmittag bleibt es trotz einiger Wolken ziemlich sonnig. Nur im Westen ziehen allmählich dichtere Wolken auf, hier fällt stellenweise auch etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad. Morgen Mittwoch gibt es ein Gemisch aus Sonne, Quellwolken und einzelnen Regenschauern. Am Donnerstag dann ist es im Norden ziemlich und im Süden zeitweise sonnig. Die Temperatur liegt weiterhin zwischen 18 und 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Für die Retter ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie suchen weiter nach Überlebenden des Erdbebens von gestern früh in italienischen Abruzzen. Allein in der Stadt L'Aquila werden noch über 30 Menschen vermisst. Und kurz Vormittag hat sich jetzt ein starkes Erdbeben ereignet, ein Nachbeben. Die Stärke war 4,8. Ich bin jetzt verbunden mit Massimo Augustinis in L'Aquila. Wie haben Sie dieses Nachbeben erlebt?
Ich saß im Auto und war daran, einen Radiobeitrag zu schreiben, als das Auto plötzlich sehr ungewöhnlich hin und her schaukelte. Das wurde dann immer stärker. Ich habe zuerst gar nicht begriffen, was es ist. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich, dass die Laternen, die Straßenlaternen, sehr stark hin und her schwankten und auch die Bäume sehr eigenartige Bewegungen machten, die so ungewohnt waren. Das war eine sehr, sehr erschreckende Minute, weil es hörte eigentlich auch gar nicht auf.
Können Sie abschätzen von dort aus, wo Sie sind, ob es zu irgendwelchen neuen Schäden kam?
Ich habe die Stadt nicht im Überblick. Die Leute haben, die seither hier vorbeigekommen sind, auch nichts von neuen Schäden berichtet. Ich habe bloß gesehen, dass die Leute aus ihren Häusern rannten, die paar wenigen, die sich reintrauten, um frische Kleider zu holen.
Soweit diese Informationen direkt aus L'Aquila. Klar ist, große Teile der Stadt L'Aquila sind schwer beschädigt, ebenso umliegende Dörfer. Für die Zehntausenden Obdachlosen bauen die Behörden jetzt ein eigentliches Zeltdorf auf. Massimo Augustinis hat vor diesem Gespräch die Möglichkeit gehabt, diese Zeltstadt zu besuchen. Hier sein Bericht.
10 Uhr heute Morgen in L'Aquila. Endlich tritt die Sonne hinter den Wolken hervor und wärmt die rund 500 Obdachlosen, die sich in diesem Zeltdorf seit gestern eingefunden haben.
Non andando bene, perché abbiamo dovuto dormire per terra. Faceva freddo, la voglia di coprirsi, poi ha piovuto, sta succedendo tutto adesso, insomma.
Ich habe nichts geschlafen, sagt dieser ältere Herr. Es habe nicht genügend Betten gehabt, also habe er auf dem harten Boden schlafen müssen. Dazu sei es sehr kalt gewesen, doch er habe keine Decke mehr gehabt. Und dann dieser Regen die ganze Nacht hindurch. Gestern, so der Mann, kam wirklich alles zusammen. Über seine Zukunft macht er sich keine Gedanken. Weggehen könne er ohnehin nicht, obwohl er das am liebsten tun würde.
Per forza, dove andiamo? Ci abbiamo la casa qua, ci abbiamo tutto qua, dove andiamo?
Neben ihm steht eine junge Frau mit ihrem Kind, keine 6 Monate alt.
Stanotte sempre con paura che rifaccia, visto la precedente, non sai mai come va a finire.
Ich hatte die ganze Nacht über Angst. Immer wieder bebte die Erde. Man weiß seit gestern nicht mehr, ob es schlimm wird oder nicht. Tatsächlich, auch jetzt wieder, während ich diese Zeilen schreibe, bebt die Erde unaufhörlich während einer ganzen Minute. Die Frau macht sich auch Sorgen um ihr Kleinkind.
Meno un po' di latte omogenizzati, con pappe, però importante che stiamo bene adesso.
Duschen sei ja gut. Doch niemand habe natürlich frische Kleider hier, meint diese Frau. Im nahegelegenen Sanitätszelt geht es zu und her wie in einem Bienenstock. In der Mitte der leitende Arzt. Gestern hatten wir viele Notfälle, rund 250. Heute geht es mehr um die medizinische Versorgung, vor allem älterer Menschen, denen ihre Medikamente fehlen, die zum Teil nicht mehr wissen, was sie überhaupt bekommen haben. Im Moment sind die Medikamente mein Hauptproblem, aber ich bin hoffnungsvoll, dass sie bald kommen. Die Erde, sie hört im Moment hier nicht auf zu beben, in L'Aquila.
Die Reportage von Massimo Agostinis. Wir kommen auf das Erdbeben in den Abruzzen zurück im Tagesgespräch mit dem Leiter des Schweizerischen Erdbebendienstes. Die USA, die größte Militärmacht der Welt, wollen ihre Armee total umbauen. Sie soll sich ganz auf den Kampf gegen den Terror konzentrieren. Das hat der amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates gestern angekündigt. Billiger wird das Ganze nicht. Die Ausgaben fürs Militär sollen auch dieses Jahr weiter wachsen, aber viel weniger stark als in den Jahren unter Präsident George Bush. Bei mir im Studio ist jetzt Fredrik Steiger, der sich bei uns mit sicherheitspolitischen Fragen befasst. Fredrik Steiger, wie muss man sich diesen Umbau der amerikanischen Armee konkret vorstellen?
Man kann es am besten wahrscheinlich mit ein paar konkreten Beispielen illustrieren. Die Amerikaner werden künftig zum Beispiel weniger für hochmoderne Kampfflugzeuge, also F-22 zum Beispiel, von denen jeder einzelne $140 Millionen kostet, ausgeben. Sie werden keine Langstreckenbomber mehr kaufen, sie werden ihr Atomarsenal reduzieren und weniger für Forschung in hochmoderne Raketenabwehrsysteme investieren. Sie werden stattdessen mehr ganz einfach in simple Soldaten investieren, mehr Bodentruppen. Sie werden mehr Helikopter anschaffen, wie sie zum Beispiel im Einsatz in Afghanistan nötig sind, mobile Feldlazarette und mehr kleinere Kriegsschiffe, wie sie geeignet sind zur Bekämpfung von Seepiraten als schwere Kreuzer.
Kann man sagen, das ist eine totale Kehrtwende, ein Bruch mit der Rüstungspolitik der Bush-Jahre?
Was das Ausmaß der Rüstungsausgaben betrifft, ist es nur eine moderate Abkehr. Auch unter Obama steigen die Rüstungsausgaben um 4%. Das ist, wie Sie gesagt haben, weniger als bei Bush, aber es ist immer noch eine Steigerung. Aber was die Schwerpunktsetzung betrifft, dann ist es wirklich eine Kehrtwende. Die Amerikaner gehen tendenziell weg von einer blitzenden Spitzentechnologiearmee, die vor allem hypothetische Feinde, andere Großmächte beeindruckt, und sie gehen hin zu einer Armee, die konkret im Feld, in der Wüste, im Busch Kriege führt gegen Terroristen, aufständische Guerillas.
Aber auch George Bush hat ja seit den Anschlägen vom 11. September 01 immer gesagt, der Kampf gegen den Terror habe höchste Priorität. Warum hat er denn das nicht gemacht?
Gesagt hat er es, aber er hat in der Tat relativ wenig in diese Richtung unternommen. Offenbar ist diese symbolisch wichtige, prestigeträchtige Armee für ihn doch noch im Zentrum gestanden. Aber die Tatsache ist, dass die stärkste Armee der Welt, die Armee der Supermacht USA, bereits überfordert ist mit zwei doch eher begrenzten Kriegen, nämlich in Irak und Afghanistan. Da fehlt es schlicht an genügend Bodentruppen.
Präsident Obama hat ja schon im Wahlkampf gesagt, die USA wollten den Kampf gegen den Terror nicht alleine führen, sondern stärker als heute auch zusammen mit den Partnern in Europa. Davon war jetzt im Zusammenhang mit diesem Armeeumbau nicht die Rede. Hat das mit Obamas Europareise zu tun?
Ich denke schon, denn diese Europareise war für Obama eigentlich eine Enttäuschung. Die Atmosphäre im Verhältnis zu den europäischen Staaten hat sich zwar zweifellos massiv verbessert, aber die Europäer hatten überhaupt keine offenen Ohren für die zwei Hauptwünsche von Obama. Und zwar, dass sie selber, also die Europäer, massiv mehr in ihre eigenen Streitkräfte investierten und damit innerhalb der NATO zu einem gleichberechtigteren Partner würden. Und sie hatten keine offenen Ohren, massiv mehr zu leisten für Afghanistan. Das ist offenbar eine Priorität, die die Amerikaner haben, Afghanistan, aber die Europäer nicht so sehr. Und bei beiden Themen hat sich Obama während seiner Europareise eine zwar diplomatisch vernebelte Abfuhr geholt.
Einschätzungen von Friedrich Steiger. Sexualerziehung für Kinder mit viel Witz und ohne Tabus. Das macht der Comicheld Titeuf in der Ausstellung Sisi sexuell, die letzte Woche in Genf eröffnet worden ist. Wie schon in Paris, wo die Ausstellung früher zu sehen war, ruft die Ausstellung auch in Genf konservative Kritiker auf den Plan. Zumal in Genf die Erziehungsdirektion gleich alle Schüler der 5. bis 7. Klasse in diese Ausstellung schickt. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser hat die Ausstellung besucht.
Die 11-jährige Lidi umarmt ein großes, flauschiges, rotes Herz und drückt es ganz fest, bis Musik ertönt.
Bah, faut serrer le cœur le plus fort possible et après ça fait une musique.
Je t'aime, ich liebe dich. Doch wie sage ich das einem Jungen? Lidi tippt einen Namen in eine Maschine und erhält ein Liebesgedicht, das sie dem Jungen geben kann.
C'est bizarre.
Etwas weiter können die Kinder den Zungenkuss üben. Sie stecken ihre Hand von hinten in einen männlichen und weiblichen Puppenmund und lassen die Gummizungen ineinander verschmelzen.
C'est marrant comme c'est fait, comme c'est exposé.
Die Ausstellung sei lustig gemacht, sagt die 13-jährige Coralie, die in Begleitung ihres Vaters hier ist. Wenn Kinder ihre eigene Sexualität entdecken, dann rufe dies auch viele Ängste hervor. Ihre Fragen spielerisch zu beantworten, sei das Ziel der Ausstellung, erklärt der Genfer Comiczeichner Sepp.
Parler du thème de la sexualité de manière avant tout marrante, comme on en parle quand on est enfant, parce que souvent c'est un thème qui fait peur et on a besoin de l'aborder sous le côté ludique, parce que ça permet d'évacuer pas mal d'angoisse.
Dank Titeuf als Vermittler können sie die Kinder besser erreichen, erklärt Sepps Frau Hélène Brüller. Sie hat die Texte geschrieben.
Et j'ai vraiment eu le sentiment que Titeuf c'était la personne unique au monde qui pouvait enfin me permettre de parler aux enfants sans que les enfants me prennent pour une vieille peau, qui a rien compris.
Seit 15 Jahren spricht Titeuf, die Comicfigur mit der blonden Federlocke, in Sepps Geschichten unbefangen und mit viel Witz über Schulstress, Ärger mit Erwachsenen, Liebe und Tod. Und er hat damit Erfolg. Allein in französischer Sprache sind die 12 Titeuf-Alben 18 Millionen Mal verkauft worden. Die Ausstellung Sisi sexuell war in Paris ein Publikumsrenner. Der Erfolg dürfte sich in Genf wiederholen, obwohl oder gerade weil Kritiker, wie schon in Paris, die hemmungslose Art dieser Sexualerziehung anprangerten. Den Kindern werde jegliches Schamgefühl genommen, ärgert sich die Eltern- und Lehrerorganisation Arles in den Genfer Medien. Eine Kritik, die François Anserme, Kinderpsychiater an der Universität Genf und wissenschaftlicher Berater der Ausstellung, unberechtigt findet. Sisi sexuell sei lustig und die Kinder könnten auf ihrer Entdeckungsreise so weit gehen, wie sie es wollten. So gesehen sei die Ausstellung viel weniger brutal als manches Aufklärungsbuch, sagt der Psychiater.
Qui est en cela peut-être moins brutal sur la question de la sexualité que un livre d'éducation sexuelle ou un livre trop médicalisé ou psychologisé dans l'information sur la sexualité.
Sexualität werde heute oft zu negativ ausgelegt. Natürlich müsse man über sexuellen Missbrauch reden und Kinder sollten lernen, Nein zu sagen, betont François Anserme. Doch die Welt der Sexualität sei viel mehr als das.
Bien sûr qu'il faut faire attention, faut être capable de dire non, de se défendre, de pas subir, mais tout le monde de la sexualité est beaucoup plus vaste que cette question grave de société.
So zeige die Ausstellung mit viel Witz und Humor, dass Sexualität in erster Linie etwas Normales und Schönes sei.
Patrick Mühlhauser. Die Ausstellung über den frechen Titeuf besuchen also viele Jugendliche und Schulkinder. Wie es scheint, können also die Diskussionen in Schule und zu Hause allein den Wissensdurst der Heranwachsenden zum Thema Sex nicht löschen. Inlandredaktor Friedi Gasser wollte darum wissen, ob der Sexualunterricht an der Schweizer Volksschule immer noch ein pädagogischer Problemfall ist.
Titus Bürgisser leitet das Kompetenzzentrum Sexualpädagogik und Schule an der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz in Luzern. Hier entstehen im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit Grundlagen für den Sexualkundeunterricht. Für die Lehrerausbildung, aber auch für den Lehreralltag. Sexualkunde sei nach wie vor nicht einfach Sache der Schule, sondern auch eine der Eltern, sagt Bürgisser.
Das Geheimnis liegt darin, dass man zusammenarbeitet, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass sowohl als auch. Sowohl die Eltern sollen einen Beitrag leisten und die Schule soll sicherstellen, dass möglichst alle Kinder eben hier auch verlässliche Informationen erhalten auf ihrem Weg in eine selbstständige, eigenständige Sexualität.
Trotzdem sei es leider auch heute noch so, dass die Sexualkunde nicht alle Kinder erreiche. Dabei sei Aufklärung gerade im Zeitalter der Reizüberflutung durch das Internet sehr wichtig.
Weil es für Jugendliche und Kinder schwierig abzuschätzen ist, wie zuverlässig die Informationen sind, die sie erhalten oder wie sie die einordnen müssen. Und die Frage, welche Werte, welche Normen das gelten, die lassen sich aus diesen Informationen nicht einfach so ableiten. Also da braucht es Auseinandersetzung, braucht Erwachsene, die sich auf diese Fragestellungen einlassen.
Fragen wie:
Wie geht Sex? Was ist, wenn das Kind nicht rauskommt bei einer Geburt? Oder wie entstehen Zwillinge? Oder welche Stellungen gibt es? Also diese Fragen, die beschäftigen Kinder und sie wollen dann schnell eine Antwort.
Doch das mit den schnellen Antworten auf solche Fragen ist alles andere als einfach, weiß Lukas Geiser von Lust und Frust, einer gemeinsamen Sexualfachstelle der Stadt Zürcher Schulgesundheitsdienste und der Zürcher AIDS-Hilfe. Zumal Kinder nach anderen Antworten suchen als Jugendliche und Erwachsene wiederum selber brennende Fragen stellen, beispielsweise:
Unsere Kinder, die haben so eine sexualisierte Sprache, wie sollen wir mit dem umgehen? Oder auch die Unsicherheit über Jugendsexualität. Ja, die machen das sowieso alle zu früh. Und ja, die Jugend von heute, die Pornografie, das ist ganz schwierig. Wie sollen wir da umgehen damit?
Ja, wie? Geiser empfiehlt den Eltern den Blick zurück.
Oftmals sind die Eltern sehr froh, wenn sie die Anregung bekommen, noch einmal über die eigene Pubertät nachzudenken. Was waren da die Themen? Und oftmals, ja, merken auch Erwachsene, ja, zu meiner Zeit, da war dieses Thema ja genau gleich. Oder stimmt eigentlich, bei uns im Dorf gab es das oder das auch?
Trotz Internet. Es habe nicht gar so viel geändert in den letzten 20 Jahren, bestätigt auch Pädagoge Titus Bürgisser. Zumal Sexualkunde ja nicht nur Wissen vermitteln solle, sondern auch Werte. Und die müssten für alle gelten.
Ich denke, es ist wichtig auf schweizerischer Ebene, dass Jugendliche merken, es gibt ein Minimum an gesellschaftlichen Werten, die Kantone mittragen, die Menschen auch mittragen, an dem man sich orientieren kann. Ich denke, Menschenrechte, Recht auf Selbstbestimmung und so weiter, und die sind unteilbar.
Unteilbare Werte, sie sollten deshalb nicht nach Lust und Laune, sondern auf jeden Fall und in jeder Schulstube vermittelt werden.
Wie an kaum einem anderen Ort in der Schweiz wirkt sich in Zürich die Krise auf die Stadtfinanzen aus. Erstmals seit 9 Jahren schreibt die größte Schweizer Stadt wieder rote Zahlen. Das Defizit für das vergangene Jahr beträgt gegen 200 Millionen Franken. Grund für die schlechte Rechnung ist in erster Linie die Krise bei den Grossbanken. Aber es sind dieselben Grossbanken, die auch dazu beigetragen haben, dass Zürich ein Polster hat, um die mageren Jahre zu überbrücken. Aus Zürich Sonja Schmidmeister.
Der Einbruch ist markant. Weil die Grossbanken in Schieflage geraten sind, sackten die Steuererträge der juristischen Personen um über 400 Millionen Franken ab. Unter dem Strich ist das Defizit zwar nur halb so groß, sagt Finanzvorsteher Martin Vollenwieder, aber
man muss sich bewusst sein, dass wir auf das Steuersubstrat zumindest zu 75% wieder der Banken angewiesen sind.
Zürich lebt von den Banken. Sie haben in den vergangenen Jahren immer mehr Steuern bezahlt. Nun ist ihr Anteil am Steuerertrag von über 40 auf 27% gesunken. Zürich gehe es auf hohem Niveau schlecht, kommentierte Finanzvorsteher Vollenwieder heute die Entwicklung und wagte auch eine Prognose.
Der Tiefpunkt dürfte 2010 erreicht werden mit den Verspätungen der Steuereinschätzungen, die immer etwa 2 Jahre dauern. Und ich rechne mit einer wirtschaftlichen Erholung, Aufhellungen ab 2010 und Übergang zu nur noch teilweise bewölktem Wetter dann im 11. Und ich hoffe dann schon, dass 2012 wieder eine ausgeglichene Rechnung möglich ist.
In den mageren Jahren will Zürich nun vom Notvorrat zehren. Denn vor der Finanzkrise sprudelten die Steuererträge und in diesen Jahren ist es gelungen, ein Polster von fast 1 Milliarde Franken anzulegen. Vollenwieder geht davon aus, dass das Geld reicht, um die erwarteten Defizite aufzufangen und dass keine Sparprogramme nötig sein werden.
Sparprogramme heisst Investitionen kürzen, Aufgaben, die man bisher gemacht hat, nicht mehr machen. Und so weit sind wir zum Glück noch nicht.
Keine Kürzungen also bei den Investitionen. Dieses Ziel kommt nicht von ungefähr. Zürich hat bei der Krise in den 90er Jahren bei den Investitionen massiv gespart. Das rächte sich hinterher mit großem und kostspieligem Nachholbedarf. Und diesen Fehler will die Stadt in der gegenwärtigen Krise nicht wiederholen.
Im Land, in dem einst das Volk die Bastille stürmte, ist heute wieder ein Hauch von Klassenkampf zu spüren, mitten in der Wirtschaftskrise. In Frankreich haben Arbeiter in einzelnen Unternehmen in den letzten Wochen Direktoren in Geiselhaft genommen. Die Arbeiter wollten so Druck auf die Verhandlungen über Sozialpläne machen. Ein Teil der Bevölkerung zeigt Verständnis für diese Aktionen und Oppositionspolitiker auch. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Die Satirezeitung Canard Enchaîné empfiehlt den französischen Patrons bereits, morgens nicht mehr ohne Schlafsack aus dem Haus zu gehen. Denn wer weiß schon, ob sie abends nicht in ihrem Büro eingesperrt werden und die Nacht zwischen Chefsessel und Konferenztisch auf der Teppichetage ihres Unternehmens verbringen müssen, während draußen vor der verriegelten Tür die Gewerkschafter warten, bis ein besserer Sozialplan ausgearbeitet ist für die Entlassenen. So geschehen gleich mehrfach in den letzten Wochen, bei 3M südlich von Paris, bei Sony in den Pyrenäen und zuletzt in Grenoble bei Caterpillar, wo Gewerkschafter gleich 4 hohe Kader auf dem Betriebsgelände festhielten, um höhere Entschädigungen auszuhandeln für mehrere 100 Entlassene. Der Sozialist Vincent Payon signalisiert Verständnis.
Il faut donc enfermer les 4 dirigeants une nuit pour que dès le lendemain.
Die Forderungen der Gewerkschafter verhalten ungehört. Erst die spektakuläre Aktion brachte die Aufmerksamkeit der Medien und damit der Regierung und prompt waren die Chefs bereit, nachzuverhandeln, argumentiert Payon. Ähnlich äußern sich in diesen Tagen andere sozialistische Spitzenleute, allen voran Ségolène Royal, die ebenfalls Verständnis zeigt für diese radikale Form des Arbeitskampfs, auch wenn sie natürlich illegal sei, wie Royal präzisierte. Hell empört zeigt sich darüber das Regierungslager. Die Opposition betreibe Anstiftung zur öffentlichen Unruhe, sagte der Sprecher der Regierungspartei UMP. Und deren Parteichef Xavier Bertrand sprach von Äußerungen der Opposition, die schlicht nicht akzeptabel seien. Doch Präsident Sarkozy reagierte prompt auf die spektakulären Aktionen. Er versprach, die Gewerkschafter diese Woche im Präsidentenpalast zu empfangen und eine allfällige Schließung von Caterpillar zu verhindern, die freilich gar nie zur Diskussion stand. Inzwischen sind selbst radikalisierte Studenten auf den Geschmack gekommen. In Rennes wurde gestern der Rektor der Universität festgehalten, der nach 2 Monaten Streik gegen eine Universitätsreform dafür plädiert hatte, nun wieder zum normalen Vorlesungsbetrieb zurückzukehren. Die Studenten verlangten, dass der Streik ans Studium angerechnet wird und sie also ohne Prüfungen abzulegen ins nächste Semester vorrücken können. Einer Umfrage zufolge sind die Französinnen und Franzosen geteilter Meinung, was diese radikale Form des Arbeitskampfs betrifft. Eine knappe Mehrheit der Gesamtbevölkerung verurteilt die Geiselnahme der Patrons, eine knappe Mehrheit der Arbeiter allerdings billigt sie als Mittel, um sich in der Wirtschaftskrise mit den Anliegen der Basis Gehör zu verschaffen.
Frankreich-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.